Es freut mich, dass wir heute das Thema des Heiligen Geistes und der Spiritualität oder Geistlichkeit des Menschen fortsetzen können mit dem Thema, den Heiligen Geist nicht zu betrüben und sich auch ihm nicht widersetzen. Wenn wir als Menschen durch unsere Geburt blind geboren sind, die Blindheit besteht nicht im körperlichen, sondern im geistigen Bereich. Und der Heilige Geist, der Einzige ist, der uns das Licht bringen kann zum Sehen, dann ist es selbstverständlich, wer sich ihm widersetzt, wird das Licht nicht sehen und haben können. Wo ist nun die Finsternis im Herzen des Menschen? Lasst uns das noch einmal betrachten und zusammenfassen, wo die Not des Menschen liegt, dass wir auch wissen, wodurch kann allein die Befreiung kommen. Hier ist Gott und der Mensch ist getrennt von Gott. Durch die Sünde Adams werden wir alle getrennt geboren. Und wir kommen auf die Welt, denkend, dass wir etwas hätten zum Geben, um dann etwas dafür zu bekommen. Das ist das, wie wir funktionieren. Das ist das, wie wir denken, das Leben geht. Aber das ist eine Illusion, ein Selbstbetrug, etwas Unmögliches. Die Realität sieht anders aus. Das Gesetz, das nie verändert werden kann, sagt, ich muss nehmen, bevor ich geben kann. Und ich muss nehmen, um zu geben, nicht umgekehrt. Dieses Gesetz kann nicht verändert werden. Deshalb kann der Mensch nichts geben von sich selbst. Woher nimmt er dann? Er nimmt von Menschen und Tieren, er orientiert sich nach deren Leben und Existenz. Letztendlich steht dahinter Luzifer und Satan. Der Mensch versteht nicht, dass er nimmt, sich orientiert nach einer Lüge, die aus Satan stammt. Er ist sich nicht bewusst dieser Tatsache. Das ist Finsternis für ihn. Dem Menschen ist es unbekannt, dass er nehmen muss. Er denkt, er ist unabhängig. Er denkt, er ist frei, weil er gibt ja, um zu nehmen. Das hat natürlich zur Konsequenz die Finsternis und der Selbstbetrug. In diesem Zustand befindet sich das veränderte Mensch, das veränderte Herz des Menschen. Und zusammengefasst können wir sehen und gegenüberstellen den Selbstbetrug und die Realität des von Gott getrennten Menschen. Er betrügt sich selbst in der Illusion, ich bin Gott. Er denkt, ich gehöre mir selbst, bin mein eigener Besitzer, besitze auch andere Dinge und Menschen sind meine Frau, mein Kind, mein Mann, meine Mutter. Der Mensch denkt, er kann aus sich selbst leben. Er denkt, ich bin ewig. Die Liebe, mit der ich funktioniere, ist mein Produkt. Menschen schulden mir Respekt und Achtung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Menschen dürfen mir nicht Gewalt antun, anlügen und Ungerechtigkeit verüben. Das ist das, was der Mensch von sich denkt, dass die Dinge sein sollen. So betrogen ist er in seinem Herzen. Wie sieht es in der Realität des Selbstbetrugs aus? In der Realität ist der Mensch ein Geschöpf. Er kann nie Gott sein. Er gehört sich selbst nicht. Ich gehöre mir selbst nicht. Bin letztendlich ein Sklave Satans. Das ist die Realität des von Gott getrennten Menschen. Besitze nichts, weder Dinge noch Menschen. Kann aus mir selbst leben? So denkt der Mensch. Wie? Bin ewig? Wirklich? Hast du einen Friedhof schon mal gesehen? Hast du gesehen, wie die Menschen wegsterben? Und wieso behauptest du dann? Du bist ewig. Die Menschen leben in dieser Illusion, in dieser Sache, dass sie denken, sie sind ewig. Zumindest besonders die religiösen Menschen denken das. Die denken, die Liebe ist meine Produktion. Ja, woher holst du sie denn raus? Hast du eine Wasserquelle in dir, dass du sagst, die Liebe ist mein Produkt? Der Mensch in der Realität ist ein Sklave anderer Menschen. Oder ich bin ein Sklave anderer Menschen, weil ich Respekt und Achtung von denen und Wertschätzung und Dankbarkeit fordere. Deshalb bin ich ein Sklave der Menschen. Und ich wende Gewalt an, ich lüge und übe Ungerechtigkeit. Das ist wichtig, dass wir verstehen, im Selbstbetrug haben wir einmal die Illusion und einmal die Realität. Beides ist im Selbstbetrug. Beides ist im finsteren Herzen des Menschen. Er denkt, er ist frei, er ist gefangen, er ist ein Gefangener, ein Sklave des Satans. Denkt, er besitzt etwas, besitzt aber nichts. So, daraus muss der Mensch herauskommen. Und das, was wir haben, ist letztendlich Adams Erbschaft. Als Gott Adam schuf, war er lebendig. Adam sollte unendlich weiterleben. Alle seine Nachkommen sollten, so wie er, ewig leben. Aber wir haben verstanden, dass dieses Leben des Adams sich überträgt auf alle seine Nachkommen. Und wir haben jetzt verstanden, dass Adam verliert sein Leben und was wird aus ihm und seinen Nachkommen? Adam stirbt und alle seine Nachkommen müssen unweigerlich sterben, weil sie haben ja Adams Leben als Leben. Was ist die Erbschaft Christi, Gottes Rettungsplan für Adam und seine Nachkommen? Hier, wir sind alle im Tod. Christus kommt, er wird der zweite Adam. Das alles geschieht durch den Heiligen Geist. Er schafft ein neues Leben. Und die Frage ist, wie wird sich dieses Leben auf das Leben der Nachkommen Adams übertragen? Wie wird die Erbschaft weitergegeben des befreiten Adams? Diese Erbschaft kann nur weitergegeben werden, nur durch den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist ist es möglich, dass ein Mensch vom Tod durch den Glauben über den Heiligen Geist die Verbindung zu Gott bekommt und wieder lebendig wird. Nur durch den Heiligen Geist ist das möglich. Nur durch das, dass ich ihn annehme, auf ihn höre, im Gehorsam werde, bekomme ich eine Verbindung zu Gott und komme vom Tod zum Leben. So, lasst uns die drei üblichen Wege eines Menschen ansehen, der geboren wird in der Finsternis dieser Welt. Alle Nachkommen Adams werden geboren als Gefangene Luzifers, ohne eine Wahl zu haben. Nur durch die Erbschaft Christi bekommt der Mensch eine Wahl. Und diese Wahl ist, dass er aus der Gefangenschaft herauskommt, dass er Gott wählt, zusammen mit dem Heiligen Geist arbeitet. Und dann kann er ganz frei werden. Oder er bekommt eine Wahl, er beginnt den Weg mit Gott gut, aber dann fällt er und die Finsternis nimmt immer mehr zu und kommt in eine völlige Gefangenschaft. Jesus Christus erklärt diesen zweiten Weg und auch den ersten in seinem ersten Gleichnis, das er in Matthäus 13 erklärt, von dem Sämann, von den Ackerböden, den er beschreibt. Er sagt hier ab Vers 1, an demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich große Menge, um ihm zuzuhören, sodass er ein Schiff stieg und sich hinsetzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sagte, seht, es ging ein Sämann aus, um zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So, wir nehmen noch eine Option, den dritten Weg dazu, dass wir den Überblick sehen. Hier bekommt der Mensch eine Wahl, aber er bleibt ein freiwilliger Gefangener Luzifers und endet in völliger Gefangenschaft. Hier, das sind die Menschen, bei denen das Wort Gottes, das Evangelium, die Erbschaft Christi auf die Straße fällt, auf diesen harten Boden, auf den Weg, und die Vögel kommen und picken es weg. Diese Menschen kommen nie zu einer Buße und zu einer Bekehrung. Sie hören's, sie bekommen eine Wahl, aber sie nehmen sie nicht an, und dann geht's in ihrem Leben immer weiter, bis sie nie mehr eine Wahl bekommen können. Hier am Ende ist völlige Gefangenschaft, unumkehrbares Wesen. Dann haben wir die Menschen, denen auf den Steinigen und auf den unter Dornen und Disteln fallenden Samen. Diese Menschen bekehren sich, sie haben aber keine Wurzel. Und bald nimmt das Ganze ab, und dann fallen sie ab und können natürlich irgendwann mal wieder zurückkommen. Vielleicht hat der Mensch zwei, dreimal die Chance, sich zu bekehren. Das heißt, aus dem Irrtum, in den er dann wieder hineingefallen ist, in die Sklaverei Satans, sich zu befreien. Aber es kommt die Zeit, dass er so verfällt in der Finsternis, dass er zu einer völligen Gefangenschaft führt. Sollte er hier sich ein zweites oder ein drittes Mal bekehren, dann würde er den ersten Weg gehen, erneut, und würde anfangen, mit Gott zu gehen und dann nicht mehr zurückfallen, bis er ganz frei wird. Das ist der Samen, der auf den guten Boden fällt, wo Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Das sind die drei normalen Wege, die ein Mensch gehen kann. Es gibt aber Ausnahmen in dem Sinne, dass wenn eine Generation von Menschen so weit abgefallen ist von Gott, so wie zur Zeit Noahs, dann, auch wenn die Kinder, die ihnen geboren würden, dann würden die so geboren werden, nämlich in einer völligen Gefangenschaft, unfähig, sich noch zu verändern. So gibt es also Menschen, die geboren werden, die von vornherein keine Wahl haben. Deshalb hat Gott eingegriffen zur sinnflutigen Zeit, zur Zeit der Sinnflut. Gott hat angegriffen zur Zeit Sodoms und Gomorras. Gott hat eingegriffen, als er die Juden ins Land Kanaan brachte und die Kanaaniter ihre voll waren, das Maß ihrer Sünde, das heißt, sie konnten nicht mehr zurück, ganz egal, ob sie am Leben gewesen wären, ihre Nachkommen wären alle in völliger Gefangenschaft geboren, und das würde keinen Sinn machen, dass die Menschen sich nur für den Tag des Gerichts Leid anhaufen. Deshalb macht Gott gnädigerweise einen Schlussstrich und sagt, wo es nicht mehr weitergeht, geht's nicht mehr weiter. So, es kommt ein Punkt, den wir verstehen müssen im Leben des Menschen, wo es kein Zurück mehr gibt, wo auch die Erbschaft, die daraus kommt, nicht mehr eine Wahl haben kann. Das ist das Bild. Aber da wir ja niemanden richten können, dass da nur, da das nur Gott weiß, gehen wir mit den Menschen und mit uns so um, dass wir sagen, wir haben eine Wahl und Gott gibt uns eine Wahl, die wir leben, und wir können entweder mit Gott gehen und bestrebt sein, bis zum Ende ganz frei zu werden, oder wir können gut anfangen und durch die Verführungen des Bösen abfallen, dann sind wir noch nicht in völliger Gefangenschaft. Wir sind hier in diesem Bereich, wo es nochmals eine Umkehr möglich ist. Aber auch das geht mit Verhärtung der Zeit, wird es immer schwieriger, bis es eines Tages völlig unmöglich wird, zurückzukehren. Und hier selbstverständlich die Menschen, die das hören, die aber keinen, wie soll ich sagen, keine Achtung geben dem Evangelium, der Wahlmöglichkeit, die sie bekommen, sicherlich verfallen auch sie in diesen Zustand. Ja, hier, wo der Samen weggenommen wäre, haben sie noch eine Wahlmöglichkeit. Aber je weiter sie gehen in dem Widersetzen des Rufes Gottes, umso weniger wird es wahrscheinlich, dass sie annehmen werden. Aber in welchem Zustand auch immer, bis zur völligen Gefangenschaft, kann der Mensch noch befreit werden. Aber je mehr die Finsternis zunimmt, umso schwieriger wird es. Deshalb hat der Salomo schon sehr gut geschrieben in dem 12. Kapitel in seinem Predigerbuch. Da sagt er: Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herankommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken nach dem Regen wiederkommen. Zu der Zeit, wenn die Wächter im Haus zittern und die Starken sich krümmen, die Müllerinnen müßig stehen, weil sie so wenig geworden sind, und finster werden, die durch die Fenster sehen, die Türen an den Gassen geschlossen werden, sodass die Stimme der Mühle leise wird, und man erwacht, wenn der Vogel singt und alle Töchter des Gesangs gedämpft sind. Wenn man sich auch von Höhen fürchtet und sich auf den Weg scheut, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich dahinschleppt und alle Lust vergeht, denn der Mensch geht hin, wo er ewig bleibt, und die Totenkläger gehen auf der Gasse umher. Bevor der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht, der Eimer an der Quelle zerschellt und das Rad am Brunnen zerbrochen wird. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Hier sagt uns Salomo, dass es günstig ist, wenn ein Mann in seiner Jugend an seinen Schöpfer gedenkt. Das heißt, wenn er in seiner Jugend den Weg der Befreiung beginnt zu gehen. Noch besser, wenn er als Kind Eltern hat, die ihm den Weg beibringen, der ihn zur völligen Befreiung führt. Dass er sich nicht mehr selbst betrügt, dass er nicht mehr ein Sklave des Bösen bleibt. Mein Leben, ich bin jetzt über 50 und ich sage mir, ich will jetzt meine Probleme lösen. Ich möchte jetzt vorwärts kommen. Ich möchte jetzt, wenn ich die Chance habe, wo alles noch da ist, gut ist, jetzt alles anwenden, damit, wenn ich 60 bin oder 55, das Ganze nach Möglichkeit schon hier ist, vielleicht ganz befreit. Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen jetzt unsere Hausaufgaben machen, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, bis wir völlige Freiheit völlige Kontrolle über uns haben, bis alle Früchte des Geistes in uns zum Tragen kommen. Das ist doch das, was wir wollen. Oder wollen wir hier in die Finsternis gehen? Wollen wir hier unser Herz verhärten, um dann eines Tages nicht mehr zurückzukommen zu können? Ja, hier, wie Salomo sagt, wenn der Tod eintritt, wenn der irdische Tod, dem wir alle unterworfen sind, eintritt, dann müssen wir entweder auf der Seite Christi sein oder wir sind Gefangene des Satan. Was wird die ewige Konsequenz sein für die einen, die Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach, wird es das ewige Leben zusammen mit Gott und allen anderen sein. Der ewige Tod in Existenz für beide Gruppen, jeder, der in der Finsternis wandelt und so finster geworden ist wie Satan selbst, der ja auch keine Möglichkeit hat, zurückzukommen, der geht dann und wird erben den ewigen Tod. So, welchen Weg willst du und ich gehen? Wir haben die Betrachtung der Sünde gegen den Heiligen Geist. Warum sagt Christus, und ich lese allein den Text aus Markus, aber er sagt es in allen drei Evangelien, dass derjenige, der die Sünde gegen den Heiligen Geist tut, keine Chance mehr hat, zurückzukehren. Markus Kapitel 3. Ab Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben, auch die Lästerungen, womit sie Gott lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist des ewigen Gerichts schuldig. Hier ist die Situation, dass man Jesus anklagt und sagt, er treibt die Dämonen aus mit dem Oberherren der Dämonen. So machen sie ihm diesen Vorwurf. Und Jesus sagt ihnen, wie kann Satan den Satan austreiben? Vers 23. Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst entzweit, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann ins Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Erst dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden und so weiter werden vergeben, außer der Sünde gegen den Heiligen Geist. Was meint Jesus damit? Dieses Volk, zu dem er spricht, dieses Volk, zu dem er spricht, hat es denn die Sünde des gegen den Heiligen Geist schon getan? Oder sind sie dabei, sie zu vollziehen? Schauen wir uns doch an, Johannes 9. In Johannes 9, da macht Jesus ein klares Verständnis. Er sagt an dem Bild des Blindgeborenen, dass alle Menschen blindgeboren sind. Als er diesen Blindgeborenen sieht und die Jünger ihn fragen, Johannes 9, und seine Jünger fragen den Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes sichtbar werden. Und jetzt schauen wir uns den Zusammenhang an, wenn er sagt, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da in der niemand mehr wirken kann. Das ist die Situation, wo es kein Zurück mehr gibt. Das ist die Nacht, für uns ist es die Nacht, wenn die Gnadenzeit schließt, wenn alle Menschen ihre endgültige Wahl getroffen haben, wenn diese Nacht eintritt, wenn jeder das Mahlzeichen des Tieres hat, und irgendwann mal werde ich auch das erklären, ich äußere es jetzt nur so, dann, wie die Schrift sagt, derjenige, der das Mahlzeichen hat, der wird keinen Weg zurück mehr haben. Das ist das Endgültige. Derjenige, der das Mahlzeichen hat. Und wenn alle Menschen das Mahlzeichen haben, dann bleibt wie viel Arbeit für uns noch übrig? Dann bleibt keine Arbeit mehr für uns noch übrig. Es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Von welcher Nacht spricht Jesus? Von der körperlichen oder von der geistigen Nacht? Lass uns doch schauen, was will Jesus sagen, wenn er sagt, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Welches Licht? Das der blinden, blindgeborenen, physisch blindgeborenen Augen öffnet? Oder derjenigen, der das Auge der geistig blindgeborenen öffnet? Und im ganzen Zusammenhang wird sichtlich, dass Jesus diesen Mann nimmt. Nein, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Er ist blind, so wie alle anderen auch. Es war Adams Übertreten, das uns alle blind gemacht hat, dass wir alle blind geboren sind. Aber das verstehen die Menschen nicht, das verstanden die Juden nicht. Sie dachten, sie sind sehend geboren. Sie dachten, sie können sich nicht identifizieren mit diesem Menschen. Sie sagten zu ihm, ihr könnt ja den Zusammenhang lesen, ganz am Ende, wo er sagt, sie sagen zu ihm, in Vers 34, sie antworteten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren. Und sie warfen ihn hinaus. Das heißt, sie sahen sich nicht als blind geboren. Sie sahen nur ihn als in der Sünde geboren. Aber jetzt kommt Jesus und die Geschichte hat ja kein Ende dadurch, dass Jesus ihm nur die Augen öffnet, weil Jesus hat ja nicht das im Sinn gehabt. Das war nur ein Bild für das, was er in der Realität des Herzens vollbringen wollte. Denn Jesus erfuhr, dass sie ihn herausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sagte er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete, Herr, wer ist es, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sagte, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sagte, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Nun, wenn alle blind geboren sind, was meint Jesus hier? Und wir sehen aus dem Zusammenhang, das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und sagten zu ihm, sind wir denn auch blind? Und was ist die Antwort Jesu? Von welcher Blindheit spricht Jesus? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde bestehen. So lasst uns das klar machen. Haben diese Leute hier die Sünde gegen den Heiligen Geist getan oder nicht? Ich denke, das ist ganz offensichtlich. Diese Leute denken, sie sind sehend. Und Jesus ist für sie gekommen, damit sie blind werden oder blind bleiben. Sie leben im völligen Selbstbetrug. Sie sind in die völlige Finsternis eingekommen. Denn jemandem, dem Jesus sagt, eure Sünde bleibt bestehen, das ist keine Chance mehr zurückzukommen. Das ist die Verurteilung zum ewigen Tod. Eure Sünde bleibt bestehen. Eines jeden Menschen, dessen Sünde bestehen bleibt, hat keine Wahl mehr. Nie mehr. Das ist, diese Menschen sind so weit gegangen und Jesus ist gekommen, sagt er, zum Gericht in die Welt, dass er die, die sich bewusst sind ihrer Blindheit, dass er sie sehend macht. Und die, die sich nicht bewusst sind ihrer Blindheit, die meinen, sie sind okay, dass die für immer blind bleiben. Johannes 8, das ja vor Johannes 9 kommt, was immer noch im Zusammenhang dort ist, dort, wo Jesus sagte zu den Juden, denen, die an ihn glaubten, sagt er dort in Johannes 8, Vers 31, da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten und geglaubt hatten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemands Knechte gewesen. Wieso sagst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß schon, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Dann sagen sie, Abraham ist ihr Vater. Und dann sagte Jesus ganz deutlich in Vers 41, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er bat, er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht, wenn ihr vom selben Vater kommt, weil ihr mein Wort nicht anhören könnt. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. So, diese Menschen begehen die Sünde gegen den Heiligen Geist, weil sie lehnen Jesus ab. Sie kreuzigen letztendlich. Der Beweis, dass die Juden damals die Leiter ihn ans Kreuz genagelt haben, ist der Beweis, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Das ist entscheidend, dass wir verstehen. Nur durch den Heiligen Geist bekommt der Mensch eine Wahl. Nur durch ihn kann er wählen, die Wahrheit zu tun. Widersetzt er sich ihm, wie soll er je befreit werden? Das kontinuierliche Widersetzen führt letztendlich zum völligen Verlust der Wahlmöglichkeit. Und wir haben noch einige Beispiele in der Heiligen Schrift. Und ich erwähne den Fall des Saul, des ersten Königs in Israel. Dieser Mann fing gut an. Er hatte sich bekehrt. Er war ein demütiger Mensch. Er war ein Kopf höher als alle anderen, groß und mächtig. Aber als er Erfolg hatte, fiel er ab. Und als ihm Gott einen Auftrag gab und klar gemacht hatte, niemand darf opfern, außer ein Levit, ein Priester. Und da sich Samuel verspätete, opfert Saul. Er überhebt sich. Er tut etwas, was er nicht tun darf, was er ganz genau weiß, ist falsch. Und dann kommt Samuel. Und Saul bekommt seine zweite Möglichkeit. Gott trägt ihm auf und sagt, gehe und vernichte die Amalekiter, lass nichts übrig, auch nicht von ihren Tieren. Alles soll in den Bann gelegt werden. Gott wollte ein klares Bild machen der Verdorbenheit dieses Volkes und all dessen, was dort herum war. Und was tut Saul? Und als Samuel kommt, sagt er, ich habe den Auftrag erfüllt. Und dann sagt Samuel, ja, wo höre ich das Blöcken der Lämmer? Und dann sagt, oh, das Beste haben wir für den Herrn gespart. Und den König hat er sich natürlich auch gespart als Trophäe. Für wen? Für sich selbst. Der Saul begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Er tut das, wo er keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Gott muss ihn zur Seite legen und beruft sich den David. Aber Gott lässt Saul noch am Leben, trotzdem, dass er keinen Weg mehr zurück hat. Saul ist in der Finsternis. Saul kann nicht mehr zurückkommen. Und Gott lässt ihn am Leben, um zu zeigen, wohin das führt. Wohin es führt, wenn Menschen, die besondere Vorrechte hatten, die besonders mit Gott gingen, sich nun verstockt haben, ihre Herzen, und gehen gegen Gott vor. Sie haben keine Wahl mehr, zurückzukommen. Und Gott antwortete Saul nicht mehr. Sie alle blieben, und Saul blieb in der Finsternis bis zu seinem Tode. Und die Finsternis wurde noch finsterer. So, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht eine einzige Tat. Sie ist nicht etwas, was einmal sagt man ein Wort oder lästert und dann hat man keine Wahlmöglichkeit. Nein. Die Sünde gegen den Heiligen Geist führt zu einer Finsternis, in dem der Mensch behauptet, er ist richtig, während er falsch ist. Die Menschen, die Sünde gegen den Heiligen Geist vollziehen, sind sich überzeugt ihrer eigenen Sichtweise. Sie denken, sie haben richtig gehandelt. Es sind nicht die, die weinen und klagen. Es sind nicht die, die Angst haben vor der Sünde des Heiligen Geistes, die sie begangen haben. Es sind die, die sich so selbstsicher sind. Da muss man aufhorchen und sehen, auf wen verlässt man sich. Ja, sicher, am Ende der Zeit, am Tage der Finsternis, wenn das Gericht Gottes kommt, dann werden die Menschen sehen, dass sie nicht gesehen haben. Das wird ein bitterliches Weinen sein. Das wird sicherlich ein bitterliches Weinen sein, wenn sie sehen werden, den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels. Wenn sie sehen, wen sie zerstochen haben, dann werden sie heulen und beklagen, weil es kein Zurück mehr gibt. Dann wird ihnen aufgehen, warum sie gesündigt haben, dass sie Gott sich widersetzt haben. Und was wird die Folge sein? Es wird die Folge sein, der ewige Tod, die Inexistenz zusammen mit Satan und seinen Engeln. Es kommt der Tag des endgültigen Gerichts. Nach der finsteren Nacht kommt der Tag des endgültigen Gerichts. Und dieser Tag, da wird jedem gegeben, dessen Diener er war. War er zum Licht gekommen durch die Gnade Christi, dann bekommt er das ewige Leben. Ist er aber, hat er das Licht verweigert, hat er zurückgestoßen, das einzige Mittel, das uns zur Verfügung stehen kann durch den Heiligen Geist, dann bleibt für ihn nur noch der ewige Tod zusammen mit Satan und seinen Engeln. So lasst uns ganz deutlich und einfach das verstehen. Gott hat und kann nur durch Christus den Adam erlösen. Adams Erlösung führt zu einer Neuschöpfung. In Christus wird ein zweiter Adam geschaffen, eine völlig neue Kreatur. Aber diese neue Kreatur kann nicht durch eine Erbschaft übergeben werden, die uns nicht zu einer Wahl führt. Das heißt, wir sind alle im Tod ohne Wahl. Wir vererben von Adam die Blindheit ohne Wahl. Ein jeder Mensch, angefangen von Kain, der Erstgeborene von Adam und Eva. Sind wir alle blind? Die Sicht bekommen wir nur durch Christus. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber das Licht von Christus, die Gnade, kann in unser Herz nur hineinkommen durch die Vermittlung des Heiligen Geistes. Also ist er die Zwischenstufe zwischen Gott und Christus. Und widersetzen wir uns ihm, wie sollen wir je erlöst werden können? Wie sollen wir je zur Sicht, zum Sehenden werden? So, ich hoffe, wir verstehen, die sündige Heiligen Geist ist deshalb die nicht vergebbare, weil er ist, durch den wir alleine das die Erbschaft Christi haben können und mit Gott durch Christus wieder verbunden werden können. So ist es doch offensichtlich, dass wer sich den Heiligen Geist widersetzt, wer ihn betrübt, das heißt, der gegen das geht, so wie Paulus es schreibt in Epheser 4,30, wie soll der je etwas erreichen? Es ist also ganz einfach. Wenn die einzige Verbindung zwischen meinem Geist und Gottes Geist der Heilige Geist ist, der mir das Leben Christi bringt, die Gnade, die Erbschaft des Lichtes, dann widersetze ich ihm. Dann ist es selbstverständlich, dass ich keine Chance habe, dass die Sünde nicht vergebbar ist. So, durch Gottes Gnade wollen wir nicht den Weg gehen der Verhärtung, sondern den Weg, der zum Licht führt. Mit Gottes Geist von Tag zu Tag mehr zusammenwirken, bis wir eines Tages völlig frei sind, bis das Licht der Wahrheit die Finsternis aus unserem Herzen völlig weggejagt hat und wir vor Gott stehen können, für immer und ewig. Amen.